willkommen zum Bayern 2 Gesundheitsgespräch. Heute zum Thema Zecken mit Klaus Schneider im Studio. Und zugeschaltet ist uns die Internistin Dr. Vashma Safi. Grüße Sie nochmal, Frau Dr. Safi.
Hallo, Herr Schneider.
Die Temperaturen steigen allmählich, der Frühling kommt, das Wetter lädt ein, spazieren zu gehen, zu wandern, im Wald, über Wiesen, aber da lauern sie schon, die Zecken. Die bekannteste Sorte heißt Ixodes ricinus, vulgo gemeiner Holzbock, ist aber bei weitem nicht die einzige Zeckenart. Frau Dr. Safi, warum sollten wir vor diesen Viechern ja jetzt nicht geradezu Angst haben, aber doch sowas wie Respekt?
Ja, das ist das große Problem mit diesen Viechern, wie Sie sie nennen, ist einfach, dass sie Erkrankungen übertragen können. Also sie beißen beziehungsweise stechen, das ist der korrekte Begriff, was per se jetzt wahrscheinlich noch nicht so schlimm ist. Aber wie gesagt, in diesem Speichel, den sie praktisch auf uns übertragen in dem Prozess ihres Stechens, können sich einfach Erreger befinden, die uns dann wirklich Probleme machen. Und vor allem die zwei Erkrankungen hatten Sie ja im Vorfeld schon erwähnt, die Borreliose und FSME, das sind so die Erkrankungen, die vor allem übertragen werden.
Auf die gehen wir gleich nochmal genauer ein. Und dass wir alles andere als zu früh dran sind mit diesem Thema, aufs Jahr gesehen, das zeigt schon eine E-Mail unserer Hörerin Stefanie, die uns schreibt, dass es bei ihr schon wieder losgeht. Sie wohnt im Schwarzwald und sie hat ihre Hunde diese Woche schon dreimal hat sie schon Zecken wegmachen müssen. Wir suchen unsere Kinder also wieder jeden Abend kurz nach Zecken ab, schreibt sie. Es heißt, je früher man die Zecken rausmacht, desto geringer ist die Möglichkeit der Krankheitsübertragung, besonders der Borreliose, beziehungsweise das sagt man so. Ist das wirklich so, ist die Frage.
Es stimmt tatsächlich, dass das für die Borreliose gilt, aber nicht für die FSME. Also für die Frühsommer-Meningoenzephalitis ausgesprochen gilt es nicht, aber für die Borreliose tatsächlich. Da ist es so, wenn man die Zecke erwischt sozusagen beim Einnehmen ihrer Blutmahlzeit, so nennt sich das, und sie es möglichst schnell entfernt und der Kontakt kurz ist, dann ist es bei der Borreliose tatsächlich so, dass das Risiko der Infektion senkt.
Also FSME, da schreibt sie übrigens, dass sie geimpft sind. Auch da kommen wir nochmal drauf. Und die Borreliose. Was ist das eigentlich genau, diese Borreliose?
Die Erkrankung ist gar nicht so alt oder so lange bekannt, also erst seit den 70er Jahren tatsächlich. Und da war es einfach so, dass das vor allem aufgefallen ist durch diese Hautveränderung, die das macht. Dieses sogenannte, der Fachbegriff ist Erythema migrans, also man hört das Migrans schon, also das Migrieren schon drinnen. Im Endeffekt ist das so eine Rötung, die sich einfach zentrifugal ausbreitet. Ja. Mhm. Und das ist darüber eben aufgefallen. Und dann war das eben auch noch mit anderen Symptomen vergesellschaftet und so ist man da drauf gekommen.
So, und diese zentrifugal aus dieser kreisrunde Ausschlag, das ist etwas, was Ihre Kollegin, Frau Dr. Safi, Ihre Kollegin Dr. Hussein auch gesehen hat an sich. Sie ist Ärztin und hat uns angerufen. Grüße Sie.
Hallo,
hören Sie mich?
Wir hören Sie, jawohl.
Wir hören Sie, hallo.
Also, nein, es ist so, ich will noch zu FSME was sagen. Also ich war eine junge Ärztin in der Klinik und hatte die erste Frau, die dann im Rollstuhl saß durch diese Frühsommer-Enzephalitis. Da habe ich dann, sobald es einen Impfstoff gab, mich geimpft und impfen lassen und die Kinder geimpft und so weiter. Und wir waren 1990 ungefähr im Urlaub in Österreich und ich habe auf einmal gemerkt, dass ich genau so ein Erythema migrans an meinem Oberschenkel hatte.
Also diesen kreisrunden Ausschlag.
Ja, und da habe ich gedacht, das ist ja typisch, also die Zecken gehen dann immer an die, sozusagen, wo die Unterhose aufhört, ja, da sind die. Und ich habe mal gelernt auf einer Fortbildung, ungefähr 50% der Zecken werden ja gar nicht von den Menschen bemerkt. Auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir mussten Urlaub abbrechen, weil unser Sohn aus dem Ausland kam und krank war und so weiter. Und ich habe vergessen, mein Antibiotikum zu nehmen, was ich mir in Österreich besorgt. Eineinhalb Jahre später, dann habe ich es wieder, obwohl ich ausgesetzt habe, genommen. Aber eineinhalb Jahre später hatte ich ganz starke Gelenkbeschwerden und dann war eben dieser Antikörper sehr hoch und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, zum Schluss hatte ich eine sozusagen eine neurologische Erkrankung. Ich konnte mit der rechten Hand die Schuhbänder nicht mehr zubinden und habe mich dann schließlich Antibiotika bekommen als Infusion über 3 Wochen. Und damit kam das zum Stillstand. Aber ich habe noch eine Schwäche in der rechten Hand. Ich kann Flaschen nicht aufmachen und so weiter. Und ich weiß auch, dass diese Erkrankungen fortschreiten und wirklich Menschen so beeinträchtigen, dass sie im Rollstuhl sitzen und Pflege brauchen und so weiter. Also diese Borreliose ist nicht so harmlos und ich kann nur jedem raten. Erstens, wenn sowas festgestellt wird, wirklich das Antibiotikum konsequent nehmen. Zweitens, unbedingt impfen lassen, denn das kann man machen.
Gegen FSME zumindest.
Wie bitte?
Gegen FSME kann man sich impfen lassen,
genau,
zumindest.
Genau, das ist eine andere Erkrankung.
Genau, aber trotzdem, also ich hatte als Kind sehr viele Zecken. Mhm. Und auf der anderen Seite bemerke ich dann immer wieder von Nachbarn und sowas, die dann eine Panik bekommen und so weiter. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da möglichst auf dem Boden bleibt. Und Sie, Frau Kollegin, haben alles bisher super erklärt.
Danke.
Also machen Sie es gut.
Danke für den Anruf. Auf Wiederhören.
Ja, Wiederhören.
So, also wir halten fest, Borreliose ist nicht zu unterschätzen. Das ist also diese Erkrankung, die durch die Bakterien ausgelöst wird. Und dann gibt es noch die FSME. Die Frühsommer-Meningoenzephalitis, das ist eine Viruserkrankung, also eine ganz andere Nummer, die durch die gleichen Zecken ausgelöst werden kann und gegen die kann man sich impfen. Da kommen wir gleich noch drauf. Ich würde gerne noch, Frau Dr. Safi, bei der Borreliose bleiben. Das ist nämlich etwas, was Herr Zeyer auch kennt. Hallo, Herr Zeyer.
Hallo.
Ja, hallo.
Erzählen Sie uns.
Ja, ich hatte genau gestern... Vor 7 Jahren brach bei mir die Borreliose aus. Ich war bis zu dem Zeitpunkt sehr fit gewesen, fliege viel Glätte im Allgäu. Ich komme aus dem Saarland gebürtig, also wohne auch im Saarland und fahre viel Fahrrad und so. Bin auch sportlich, trinke kein Alkohol, keine Zigaretten oder solche Geschichten und war eigentlich immer sehr fit und saß dann abends beim Essen und die Borreliose brach aus, wusste das aber nicht und klappte zusammen wie ein Kartenhaus. Es dauerte dann 4 Wochen, bis die Diagnose gestellt wurde und dann ging halt diese Antibiotikatherapie los. Die wurde, das war oral, also in Tablettenform. Und ich war wirklich nicht in der Lage, irgendwie Schuhe zu binden oder richtig zu laufen. Ich war viel geschlafen, hatte auch Gelenkschmerzen, habe stellenweise sogar Sprachfindungsstörungen gehabt und auch so richtig zu gehen, das war auch sehr schwierig. Und bekam dann mit Pausen 110 Tage Antibiotika.
Oh, Wahnsinn.
Und dann gingen die Werte aber auch runter. Hat dann parallel noch so Selen genommen und Vitamine in Tablettenform und hatte dann nachher negative Werte. Also bei mir wurde der LTC-Test gemacht und halt die normalen Blutwerte, also die Antikörper immer wieder überprüft. Und hatte dann aber nach dieser Antibiotikatherapie circa so 3,5-4 Jahre Probleme mit den Nachwehen, sage ich jetzt mal. Dann bekam ich Corona, wusste es aber auch nicht, das war auch ein Zufall, dass ich das rauskam, das wurde mal zufällig getestet. Und nach der Corona stiegen die Werte komischerweise nochmal an. Jetzt habe ich gerade aktuell mich dieses Jahr nochmal checken lassen und die Werte sind nochmal negativ. Aber die Frage ist, warum war nach dieser Antibiotikatherapie diese Nachwehen noch so heftig und so lange? Mhm.
Ja, also Sie haben jetzt so ganz, ganz viele verschiedene Punkte angesprochen. Ja. Mhm. Wir können jetzt erstmal konkret die Frage beantworten. Das ist tatsächlich sehr typisch. Ja. Also es geht bis dahin, dass es sogar in der Diskussion ist oder beziehungsweise von vielen Fachgesellschaften, auch den amerikanischen zum Beispiel, nicht richtig anerkannt wird, aber dass man sagt, dass es sogar so ein Post-Borreliose-Syndrom gibt. Ja. Also so ähnlich wie Post-Covid, ja, das mhm. kennt man ja so. Das heißt, dass Sie da noch lange dran arbeiten, das ist nicht ungewöhnlich. Ja, da sind Sie nicht der Einzige und das passt zu dieser Erkrankung auch. Das berichten viele Patienten. Es ist bloß sehr, sehr unterschiedlich, woran die PatientInnen leiden. Ja, ob das dann langfristig Gelenkschmerzen sind, ob das langfristig einfach Müdigkeit, Abgeschlagenheit ist. Also das ist so ein bunter Blumenstrauß. Ja, da kann man nicht so fest sagen, okay, wenn man einmal eine Borreliose gehabt hat, dann tut einem für immer irgendwie das rechte Knie weh oder so. Ja. Also so kann man das nicht sagen. Das ist der eine Punkt. Der andere, den Sie jetzt immer wieder besprochen haben und ich glaube, der vielleicht auch ein bisschen wichtig ist, Sie haben ja immer wieder, so wie ich das bei Ihnen rausgehört habe, sind ja immer wieder Blutuntersuchungen gemacht worden, da ist nach Antikörpern geschaut worden. Das ist ein Teil der Diagnostik für die Borreliose, aber die ist mit Vorsicht zu genießen. Also nur, weil praktisch, um das so ein bisschen zu erklären, wonach man das sucht. Mhm. Ja, das Immunsystem, wenn das praktisch konfrontiert wird, also ich erkläre das jetzt sehr einfach und sehr holzschnittsartig, aber wenn das mit einem Keim konfrontiert wird und die Borreliose ist ja eine bakterielle Infektion sozusagen, dann bildet die Antikörper, ja? Und das sind dann eben diese Immunglobuline. Und es gibt so eins, das nennt sich IgM, das sehen Sie sicher in Ihren Laborwerten. Und das andere ist das IgG. Auch da, wenn man jetzt ganz, ganz Vereinfachtes sagt, ja, ist das IgM die Akutreaktion und das IgG ist praktisch das Gedächtnis vom Immunsystem, ja, wo sich's merkt, ach, den Keim, mit dem war ich ja mal in Kontakt, da halte ich mir so ein Reservoir an Soldaten vor, die das schon kennen, ja, so, wenn das nochmal kommt. Das heißt, das eine ist eher was für eine Akute und das eher was für eine, oder das IgG zeigt eher was Chronisches oder ein Zustand zum Beispiel nach Impfung gibt es jetzt für Borrelien nicht, aber bei anderen Erregern so. Das ist jetzt aber sehr, sehr simpel und so kann man es, so einfach kann man es dann tatsächlich nicht machen. Also, wenn man zum Beispiel weder IgG noch IgM im Blut hat, heißt es nicht, dass man keine Borrelien hat. Das bedeutet es einfach nicht. Ja, die brauchen, bis sie gebildet werden, die brauchen, bis sie sich umwandeln. Auch das ist sehr unterschiedlich. Ja, also wenn es gut läuft, dann kriegt man nach 2 Wochen IgMs und dann so nach 6 Wochen die IgGs. Aber so läuft es halt bei vielen nicht. Ja, viele haben über Monate dann IgM. Das heißt, man kann, worauf ich hinaus will, an diesen Titern per se kann man das nicht festmachen. Ja, man, das ist auch nicht empfohlen. Also in keiner Leitlinie ist das empfohlen. Kein Labordiagnostiker empfiehlt Ihnen das. Das ist schon was, was man zusammen mit dem klinischen Bild betrachten muss. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Patienten oder eine Patientin vor mir hätte, die ganz klassisch dieses wandernde, zentrifugal sich ausbreitende Ausschlag hätte, ja, mit der Einstichstelle und aber im Blut nichts nachweisbar ist, werde ich trotzdem eine Borreliose diagnostizieren. Mhm. Das heißt, also an dem alleine kann man das alles nicht festmachen.
Und wenn man das jetzt umdreht, also wenn man jetzt einen Titer, also sprich, wenn da jetzt Antikörper nachgewiesen sind, aber ich keine Symptome habe?
Auch das. Also man weiß sogar, dass die Borrelien selber sogar zum Teil noch nachweisbar sind, ganz lange nachdem behandelt worden ist und zum Beispiel Menschen einfach symptomfrei sind. Dann macht man das auch nicht daran fest. Mhm. Genau. Die sind so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also das ist das, worauf ich so ein bisschen hinaus will.
Aber Herr Zeyer, noch abschließend gefragt, wie geht's Ihnen jetzt, 7 Jahre nach der Borreliose?
Ich fühle mich aktuell sehr, sehr fit. Kann auch wieder Rad fahren, fliege auch wieder Gletscher. Ja, alles soweit okay, aber das erst so, ja, seit 1,5, 2 Jahren, wo ich dann merke, wo es dann so bergauf geht. Aber ich musste auch während der Borreliose, also während der Antibiotikatherapie, habe ich auch meine Ernährung, also Süßzeugs weggelassen, habe ich auch umgestellt. Und das hat mir auch schon wieder damals so einen großen Schwung nach vorne gegeben.
Mhm. Ja.
Eine Lebensstilveränderung ist immer frischer Wind sozusagen. Genau. Herr Zeyer, dann danke für Ihren Anruf und alles Gute für Sie.
Danke.
Danke.
Auf Wiederhören. Ciao. Diese Borreliose ist, Frau Dr. Safi, etwas, was viele umtreibt. Uns erreichen hier auch viele Nachrichten. Ich fange mal an mit dieser hier. Da schreibt uns Herr Schmidt, Er hatte mit 30 Jahren Borreliose, nachgewiesen durch Wanderröte, die hatten wir jetzt auch besprochen, mit Penicillin behandelt, danach keine Beschwerden. Mit 40 hatte er dann über Wochen heftige Kopfschmerzen, Entzündung im Sinus cavernosus, über Liquoruntersuchung nachgewiesene Borreliose. Die wurde mit Rocephin und Doxycyclin, das sind Antibiotika, behandelt. Jetzt ist er 68 und hat seit seinem 40. Lebensjahr nahezu tägliche Kopfschmerzen. Er hat viele Therapieversuche unternommen, stationär, ambulant, schulmedizinisch und auch alternativmedizinisch und gilt wohl als austherapiert. Sprich, man kann da nichts mehr machen, so die offizielle Aussage. Frage, gibt es denn Langzeitfolgen der Borreliose und wie werden diese diagnostiziert, beziehungsweise in seinem Fall hoffentlich doch noch behandelt?
Ja, also das ist ein recht spannendes Thema. Also was Sie da schon so ein bisschen ansprechen, ich hoffe, das ist so ein bisschen im Rahmen der Sendung auch rausgekommen, dass die Borreliose einfach eine Multiorganerkrankung ist. Ja, das kann das Herz betreffen, die Gelenke, wir haben Kopfschmerzen gehört, klassisch die Haut eben haben wir besprochen. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass es in der Diskussion eben dieses Post-Lyme oder Post-Borreliose-Syndrom gibt. Aber das ist so ein bisschen umstritten. Also man hat früher gedacht, ja, dass das vielleicht sein kann, dass der Erreger irgendwie persistiert, ja, in irgendwelchen Häuten, sich in irgendwelchen Nerven sonst wo einnistet. Das konnte man nicht nachweisen. Dann hat man vielleicht gedacht, ja, vielleicht ist das so eine chronische Autoimmunreaktion, die da getriggert wird, ja, die das sozusagen macht langfristig. Auch dafür gibt es keine Daten. Dann gab es eben Studien, wo man probiert hat, ob man das irgendwie, auch wenn man jetzt die Ursache nicht so richtig findet, ja, ob man da trotzdem irgendwie helfen kann. Ja. Und das war jetzt, da hatte ich so ein bisschen bei dem Herrn vorher gestutzt, als er gesagt hat, er hat 110 Tage Antibiotikum bekommen. Das ist schon krass.
Mit Pausen allerdings.
Ach so, okay, dann habe ich das überhört. Naja, auf jeden Fall hat man mal eben gerade bei diesem Post-Lyme-Syndrom hat man sich überlegt, na gut, das Antibiotikum ist ja Mittel der Wahl. Ja. Das ist ja das, was man schnell beginnen muss, sobald man denkt, dass da irgendwie eine Borreliose vorliegt. Dann hat man überlegt, naja, vielleicht hilft es ja auch bei dem Post-Lyme-Syndrom und hat dann eben so Antibiotikatherapien über 60 Tage gemacht in Studien und hat dann das verglichen gegen eine Kontrollgruppe, die eben dieses Antibiotikum nicht bekommen hat, aber auch so ein Post-Lyme-Syndrom hatte. Und man hat keinen wirklichen Unterschied gesehen in der Besserung. Also es war jetzt die Gruppe, die ganz lange Antibiotikum bekommen hat, hatte sich nicht wesentlich gebessert im Vergleich zu der anderen Gruppe. Das heißt, da hatte man jetzt irgendwie nicht so richtig einen Hinweis. Und es ist auch so, dass eben die amerikanische Gesellschaft für Infektiologie auch so ein bisschen sagt, sie ist noch nicht so bereit, es als eigenständige Krankheitsentität anzuerkennen. Also man kann das ganz schwierig fassen, weil das so sehr unterschiedlich ist, was die Leute erzählen. Ja, also wie lange später sie noch was haben. Ja, deswegen ist es noch nicht, das ist einfach noch so Forschungsgegenstand. Das Einzige, was man da praktisch als Empfehlung bisher im Moment hat, ist symptomatisch zu behandeln. Also wenn halt jemand sagt, okay, ich habe jetzt von meiner Borrelleninfektion von vor 5 Jahren Kopfschmerzen als Residuum behalten, dass man halt eben einfach Paracetamol, Ibuprofen, ja, das ist symptomatische Therapie. Das ist im Moment, ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen wenig und tröstet den Herrn nicht besonders, aber es ist halt Forschungsgegenstand. Es sind Studien dazu durchgeführt worden und mehr haben wir im Moment leider einfach noch nicht.
Bei Edith aus München ist es so, dass sie nach der Diagnostik oder nach einer möglichen Borreliose wurde vergessen, ihr Antibiotikum zu verschreiben. Oh. Nach 5 Monaten hatte sie Gelenkschmerzen, ist zum Arzt gegangen und da wurde die Borrelien dann nochmal bestätigt, hat dann 3 Wochen das Antibiotikum genommen. Ihre Frage ist, hilft denn dann 5 Monate später das Antibiotikum überhaupt noch? Sie hat momentan stark gereizte und oft gerötete Haut. Kommt das von den Borrelien oder eher vom Antibiotikum?
Also gut, ich glaube, es gibt jetzt keine große Datenerfassung zu, wie ist es, wenn Antibiotikum vergessen wird zu geben. Ich hätte es auch genauso wie Ihr Arzt oder Ihre Ärztin, ich hätte es einfach probiert. Also man macht nichts falsch damit. Ja. Man kann es versuchen, ob es irgendwas für Sie verbessert. Das hat sie jetzt nicht geschrieben, oder? Ob das dann nochmal was geändert hat für
Sie? Naja, also sie schreibt halt zumindest, dass sie jetzt immer noch eine starke gereizte und oft gerötete Haut hat.
Okay, ja, aber das hat jetzt, glaube ich, wahrscheinlich wäre das vielleicht auch so geblieben, wenn man sie gleich behandelt hätte. Das kann man nicht so fest sagen, dass das jetzt damit zusammenhängt.
Wir haben noch viele Fragen zu den Borrelien. Auch Frau Hanne möchte dazu was wissen. Grüße Sie, Frau Hanne.
Hallo.
Hallo allerseits, einen schönen guten Tag. Ja, viele Sachen sind ja schon angesprochen worden. Aha. Also ich habe seit ungefähr 6-7 Jahren, weiß nicht mehr so genau, persistierende hohe Antikörper, also gegen Borreliose. 340, glaube ich, ist der Titer. Und es ist damals zufälligerweise festgestellt worden durch eine Hautmalexzision. Und da bestand der Verdacht auf Borreliose. Und dann der Hausarzt hat das abgewunken und hat gesagt, das sei ein Hype, wir kontrollieren das nochmal. Und dann hat er halt nur IgG-Antikörper festgestellt und keine IgM-Antikörper und hat gesagt, in dem Fall ohne Symptome keine Behandlung notwendig.
Mhm, das haben wir tatsächlich auch gerade schon besprochen, Frau Dr. Ja. Safi. Soweit wären Sie mit dem behandelnden Arzt mitgegangen?
Ja, bin ich d'accord.
Genau. Ja, also bis heute persistieren die Sachen und ich habe jetzt eine Reihe von komischen Symptomen, die da auftauchen und wo die Ärzte wieder nicht wissen, woran das liegt. Und da wollte ich fragen, ob es daran liegen könnte. Zum Beispiel immer wieder Hautblutungen in die Hand, aber große, nicht nur kleine an den Gelenken. Oder pulsierende Waden, ja, solche Geschichten. Und die zweite Frage, die ich hätte, wäre, ich hatte nie eine Zecke an mir, zumindest nicht bewusst, und habe aber mit diesen kleinen Mücken im Garten immer zu kämpfen. Wenn ich so Gartenarbeit mache und schwitze, die umschwirren mich und die sind richtig lästig. Und ob das auch eine Übertragungsart ist.
Okay, das waren jetzt ja so ein bisschen, es waren ja zwei verschiedene Fragen. Also das eine war praktisch, ob die anderen Tiere auch was übertragen können. Und das erste war auch praktisch diese Einblutung und dieses Zerren in den Waden.
So Spätfolgen von bei persistierendem hohen Antikörper.
Ja, genau. Also ich hatte ja schon gesagt, aus dem Antikörper allein würde ich nichts machen. Aber es ist tatsächlich ja so, dass man bei der Lyme-Borreliose in akut und ein chronisches Stadium und differenziert. Ja, also das chronische ist halt was dann 6 Monate später kommt zum Beispiel. Also Einblutung ist nicht ganz klassisch, was aber schon sozusagen passen würde, sind Muskelbeschwerden. Ja? Also weil diese Borrelien können eben so Entzündungen an den Muskeln machen, gerade wenn es chronisch ist. Also macht es so Skelett- und Muskelbeschwerden. An dem Gerinnungssystem weiß ich jetzt spontan eigentlich nichts. Was eher so zu dem Chronischen passt, sind so Müdigkeit, Hirnleistungsstörungen, hatten wir ja alles schon so ein bisschen gehört. Ja, Muskel- und Skelettbeschwerden, neurologisch. Das Herz kann zum Beispiel betroffen sein. Das sind so eher so die Sachen, die so in das Chronische passen.
Und das Herz in welche Richtung, wenn ich zwischenfragen darf?
Also das kann zum Beispiel einfach eine Herzmuskelentzündung sein. Ja, das würde man dann auch merken durch gegebenenfalls Schmerzen in der Brust, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Atemnot, immer wieder mal Temperaturen. Also das würden Sie merken. Ja, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Das sind so diese Organmanifestationen, die im chronischen Stadium sozusagen durchaus auftreten können. Deswegen, also wenn dann vielleicht an den Muskeln, das würde passen so, ja.
Okay, und dagegen kann man tatsächlich de facto nichts so wirklich.
Nee, also es ist wirklich, das Antibiotikum ist Therapie der Wahl. Ja. Da haben Sie noch was ganz Wichtiges angesprochen, weil Sie haben gesagt, ich habe keine Zecke gesehen. Ja. Es ist tatsächlich so, dass, nur damit wir so ein bisschen auch das Verhältnis so wissen, also die Borrelieninfektionen sind so irgendwie, liegen bei 60.000 im Jahr oder so. Ja. Und da ist die Hälfte der Betroffenen sagt, sie haben keinen Zeckenbiss bemerkt. Also sie haben die Zecke nicht bemerkt, die haben den, sage ich immer wieder Biss, obwohl das falsch ist, den Stich nicht bemerkt. Das ist tatsächlich, das heißt nichts. Also nur, weil sie es nicht gesehen oder
es
gefunden haben.
Es tut nämlich
haben.
Auch nicht weh.
Genau, das ist der Punkt. Ja. Und wie gesagt, es kriegen auch nur die Hälfte diesen Ausschlag. Also wenn es nicht weh getan hat, sie es nicht gesehen haben, sie dann den Ausschlag nicht bekommen haben, ja, also dann sind sie immer in diesen blöden 50% gewesen, dann schneiden sie das ja gar nicht mit, ja, bis halt die Symptome kommen. Ja,
und die Mücken können das nicht übertragen?
Also es sind halt, die Hauptüberträger sind Zecken, also es sind nicht die Mücken. Also diese Fliegen, Fruchtfliegen und das, was sonst so rumfliegt, das ist nicht das, was praktisch die Borreliose überträgt.
Eher hatte ich gemeint, diese kleinen, die schauen zwar wie Fruchtfliegen aus, aber die sind eher so wie die Blackflies in Schweden. Also die sind richtig, die stechen auch. Und die sind also richtig also unangenehm, muss ich sagen.
Ja, also
und die gibt es ja auch bei uns immer mehr und die bemerke ja. ich halt in der Gartenarbeit schon.
Also es ist tatsächlich so, dass es ganz, ganz, ganz selten Fälle gibt, wo mal irgendwie von Mücken, Flöhen und ähnlichem auch Borrelienübertragungen beschrieben worden sind, aber das ist wirklich nicht klassisch. Also da hätten sie jetzt wirklich Pech gehabt. Ja. Ja.
Aber auszuschließen ist es anscheinend nicht.
Hundertprozentig nicht.
Frau Hanne, vielen Dank für Ihren Anruf und wir wünschen Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören.
Dankeschön.
Wiederhören. Danke, ciao.
Genau, und wir haben jetzt viel über Borreliose gesprochen. Wir werden das auch noch weiterhin tun. Zumindest versuche ich noch ein paar Fragen unterzubringen. Aber Herr Rauch bringt uns jetzt auf die andere Schiene. Hallo, Herr Rauch.
Hallo.
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 Erzählen Sie.
Es ist ja so, ich hatte als Baby mit 6,5 beziehungsweise 7 Monaten Meningitis. Es war im Sommer 1976. Das war ganz ein heißer Sommer. Ich weiß nur von meiner Mutter damals, dass ich mich als Baby freigestrampelt habe. Und das war leider womöglich mein Fehler, wobei als Baby merkt man das ja nicht. Und schon wurde ich von einer Zecke gestochen. Ich hatte Schaum vor Mund, Augen verdreht. Zwei Ärzte waren dabei, die haben aber nichts unternommen. Und dann hat man natürlich den Rettungsdienst gerufen und ich kam sofort mit Blaulicht ins Krankenhaus. Und jetzt meine Frage, welche Impfmöglichkeiten gibt es noch?
Eine sehr gute Frage, Herr Rauch, vielen Dank dafür.
Ja, also für die Borreliose gibt es leider keine Impfung, aber für die FSME. Und zwar empfiehlt das Robert-Koch-Institut, dass man erst so eine Grundimmunisierung macht. Das heißt, Grundimmunisierung sind 3 Impfungen. Ja, das ist praktisch Tag 0 nach 12 Wochen und dann nach 12 Monaten, also nach 3 Monaten und 12 Monaten. Dann hat man die Grundimmunisierung und die hält dann im Schnitt 3 bis 5 Jahre. Das heißt, alle 3 bis 5 Jahre nochmal auffrischen, gerade wenn man eben in den FSME-Risikogebieten wohnt.
Und das ist in Bayern ja eigentlich jeder Landkreis inzwischen. Aber wenn Sie sagen auffrischen, dann muss ich nicht nochmal alles 3 machen, sondern nur einmal dann
nachstechen,
nach 5 Jahren. Okay. Und ab wann?
Also das kann man eigentlich, wie gesagt...
Können Sie mir die Impfungen nennen? Oder ist das eigentlich egal, welche Impfung ich gegen BSME oder wie
FSME. Man
das
heißt?
FSME. Das FSME. Ist eigentlich egal. Sie können einfach das, was Ihr Hausarzt da hat, ja, die Impfung, die er hat, die können Sie verwenden. Also das in Bayern ist das eigentlich, Sie sind ja auch aus, Sie rufen auch aus München wahrscheinlich an, oder?
Nein, aus Griesbach.
Ach so, aber in Bayern oder auch Baden-Württemberg und so ist das eigentlich kein Problem. Gerade jetzt, wenn die Saison wieder losgeht, so März bis November, können Sie dann Termin ausmachen und was immer er da hat, ist gut.
Und ab wann, Frau Dr. Safi, kann man sich impfen lassen oder auch sein Kind oder das Baby impfen lassen gegen FSME?
Also eigentlich ist es vor allem für Erwachsene empfohlen, aber man kann auch Kinder impfen. Also man kann praktisch, Kinder in Anführungsstrichen, also eigentlich sagt man so ab 16 Jahren, ja, ist das empfohlen, die FSME-Impfung. Man weiß auch, das war, kann man vielleicht noch mal kurz ansprechen, dass man praktisch, das Kind muss mindestens ein Jahr alt sein. Ja? Also jünger würde ich nicht machen. Ja? Ein 6-monatiges Baby würde ich nicht FSME impfen. Es sollte mindestens 12 Monate alt sein, aber meistens macht man es so ab 16. Weil man aber auch weiß, dass zum Beispiel bei Kindern die Erkrankung nicht ganz so schwer verläuft, ja? Also wie sie es bei Erwachsenen tut.
Nämlich, was passiert da? Ich sage inzwischen vielen herzlichen Dank an Herrn Rauch. Danke für Ihren Anruf. Was passiert denn, wenn ich mich nicht oder wenn ich an FSME erkranke, im schlimmsten Fall, Frau Dr. Safi?
Genau, das ist so ein bisschen, also wenn es ganz typisch verläuft, da sagt man, dass das biphasisch verläuft, also in 2 Phasen sozusagen. Mhm. Also das, was der Herr gerade beschrieben hat, das direkt nach dem Biss sofort Schaum vom Mund und so, das ist eigentlich ungewöhnlich, weil eigentlich braucht das Virus schon so 10 Tage, um sich, also als Inkubationszeit, also es braucht so 10 Tage, um sich im Körper auszubreiten und zu wirken. Und was man dann am Anfang hat, ist so grippeähnlich einfach. Ja, das ist Kopfschmerzen, Fieberschmerzen, Temperatur. Und dann legt sich das wieder und dann kommt die zweite Phase mit so richtig, ja, also mit so wirklich Fieber über 40 Grad, richtig schlimmen Gelenkschmerzen und dann eben bis hin zu diesen ganz schweren Symptomen. Ja, mit, deswegen heißt es, heißt ja Meningoenzephalitis, also eine Entzündung von Hirnhäuten, Entzündung vom Gehirn selbst, ja, bis hin mit Lähmungserscheinungen und allem, ja.
Also das ist, da kann schon wirklich ganz Schlimmes passieren. Die Dame, die ich in meinem Zivildienst betreut habe, die war auch schwerst gelähmt und alles aufgrund eines nicht behandelten Zeckenstiches. Das kann das ganze Leben verändern, wenn man da nicht aufpasst. So, damit sind wir jetzt bei Frau Müller, die sich fragt, ja, warum kann man dann nichts gegen Borreliose impfen? Hallo, Frau Müller.
Ja, grüße Gott, mein Name ist Müller.
Hallo.
Ich bin Tierärztin. Hallo, Frau Safi. Ich hätte mir eine Frage, und zwar, es gibt für Menschen nach wie vor keine Impfung gegen Borreliose.
Genau.
Aber es gibt eine Impfung für Hunde gegen Borreliose, und zwar schon seit vielen Jahren. Und ich frage mich, ich meine, die Borreliose scheint sich ja auszubreiten, also von den südlichen Bundesländern Richtung Norden. Und ich frage mich, warum da bisher noch kein Impfstoff entwickelt wurde.
Ich frage es mich auch. Ich weiß es leider nicht. Also ich kann nicht sagen, woran, an welchem Punkt der Forschung da sozusagen hakt. Aber ja.
Schade.
Aber es wäre dringend nötig, was ich so raushöre an den ganzen Fragen, die uns zur Borreliose hier erreichen. Es ist nun mal eine bakterielle Erkrankung, aber wie gut funktioniert das? Dann fragen wir doch jetzt die Expertin für Tiere, wie gut funktioniert denn diese Impfung tatsächlich dann bei Hunden?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil die Hunde werden ja nicht krank, die geimpft sind. Also es gibt keine Statistik mehr. Ich weiß nur, also ich hatte selber dreimal Borreliose. Damals habe ich in Baden-Württemberg gelebt und es ist aber gleich erwischt worden mit dieser Wanderröte. Ne? Und dann nach 3 Wochen Tetrazyklingabe hatte ich Gott sei Dank keine Folgeerscheinungen mehr. Und habe damals schon gedacht, naja, bakterielle Erregerimpfung zu entwickeln ist vielleicht doch nicht so ganz schwer. Ne? Und ich warte eigentlich immer drauf, dass jetzt endlich auch für Menschen einen gibt, aber ich höre immer nur, es gibt noch keinen.
Das ist auch nach wie vor der Fall, oder, Frau Dr. Safi?
Ja, ich denke mal, es wird schon auch damit zusammenhängen, auch bei den Borrelien gibt es halt verschiedene Serountergruppen. Ja, wahrscheinlich ist das einfach das Problem, ja, das Richtige zu erwischen oder ein Breites, dass das dann auch wirklich wirkt. Ja, das wird, das ist ja meistens das Problem. Ja, ich vermute, dass das da genauso sein wird.
Naja, dann müssen wir wohl weiter Sendungen über Borreliose machen und auf den Impfstoff warten, Frau Müller. Haben Sie vielen Dank für Ihren Anruf.
Sehr gerne. Danke auch für die Auskunft. Auf Wiederhören.
Danke,
Wiederhören.
Tschüss.
Frau Dr. Safi, folgende Frage kam hier rein. Unser Hörer hat gefragt, ich habe mal gehört, dass man Zecken, die man an sich entfernt, aufbewahren soll, damit sie im Falle einer Erkrankung untersucht werden können. Ich habe mittlerweile eine schöne Sammlung. Macht das wirklich Sinn?
Also kann man machen, bezahlt jetzt die Krankenkasse nicht. Da gibt es so, glaube ich, Privatlabore oder so, wo man die Zecke sozusagen hinschicken kann und dann wird untersucht. Weil das ist vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon erwähnt haben in der Sendung, es ist ja nicht jede Zecke hat Borrelien, ja, und nicht jede Zecke hat das FSME-Virus. Man kann die Zecken tatsächlich einschicken und darauf untersuchen lassen. Aber auch das, nur weil die Zecke Borrelien hatte, heißt das ja nicht, dass ich sie mir geschafft hat zu übertragen, ja. Also kann man machen, ja, aber ich glaube, es kostet 35 Euro oder so. Genau.
Klingt jetzt nicht so, als würden Sie unbedingt dafür plädieren.
Ach so, nee, wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, man kann es machen, wenn man sich sehr unsicher ist oder mit der Diagnose und so. Ich denke, man kann es zusätzlich machen, aber ich würde darauf alleine jetzt nicht irgendwas stützen.
Lothar Nogay möchte wissen, bei einer Untersuchung im vorletzten Jahr nach einem Zeckenbiss wurde zwar Borreliose festgestellt, aber es soll sich um eine alte, viel frühere Übertragung gehandelt haben. Diese war wohl unbemerkt bei ihm vorübergegangen. Kann es sein, dass diese sich in der Zukunft noch bei ihm wieder meldet, also dass die nochmal zur Wirkung kommt.
Also dass sie sich reaktiviert, ja. So wie man das bei Herpes oder so kennt. Nee, eigentlich nicht.
Also einmal ausgestanden ist immer ausgestanden. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, man kann diese Dinger nachweisen und dann weiß man nicht so genau, dass diese Borreliose hat ja schon so einen kleinen Mythos quasi, so ein, wenn man nicht weiß, woher das Leiden kommt, dann war es wahrscheinlich Borreliose so ungefähr.
Ja, das, ich glaube, da neigt man ein bisschen dazu, weil halt das Krankheitsbild auch so, so komplex ist, weil es so viele verschiedene Sachen betrifft. Und dann kann man, glaube ich, schon manchmal wahrscheinlich leicht auch Sachen drauf schieben, die vielleicht gar nicht dadurch verursacht waren.
Wenn ich sowas jetzt mal ausgestanden habe, eine Borreliose oder auch FSME, bin ich denn dann immun?
Nein, eigentlich nicht.
Weder noch, weder beim einen noch beim anderen. Das ist wirklich eine türkische Geschichte. Frau Wiesböck hatte uns vorhin angerufen und wollte nochmal darauf hinweisen. Wir hatten das schon kurz angesprochen, aber vielleicht machen wir es nochmal deutlich, dass diese Wanderröte nicht zwingend auftreten muss bei einer Borreliose.
Nein, die Hälfte der Fälle hatten wir ja schon besprochen mit einer Anruferin. Ungefähr 50% kriegen das nicht.
Das heißt, da müssen dann muss die Ärzteschaft besonders aufmerksam hinhören, wenn da nichts zu sehen ist. Muss man dann erstmal drauf kommen. Hatten Sie vielleicht einen Zeckenstich oder sowas, wenn irgendwelche Symptome auftreten, oder?
Ja, zum Beispiel, was halt der Klassiker ist, wenn einfach wirklich Patient, Patientin um die 40 außerhalb der Grippesaison einfach mit schweren Grippesymptomen kommt. Ja, also mit wirklich hier Hochfieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen im Juli. Ja, also da muss man dann einfach dran denken.
Helga Leubel möchte wissen, was es denn für Nebenwirkungen der FSME-Impfung gäbe und fragt, ob es denn Sinn ergibt, die Zecke im Labor auf Erreger untersuchen zu lassen. Das hatten Sie ja gerade schon gesagt, bevor man eine Penicillintherapie beginnt.
Genau, also über die Zecke haben wir ja vorhin gesprochen. Man kann sie reinschicken, man kann die selber untersuchen lassen, sagt einem aber jetzt noch nicht hundertprozentig, sichert einem nicht die Diagnose sozusagen. Mhm. Und die andere Frage war nochmal?
Nebenwirkungen einer FSME-Impfung.
Genau, also das eigentlich was bei anderen Impfungen auch ist. Also Rötungen an der Einstichstelle, das ist das Allerhäufigste, was berichtet wird. Ja, das wird intramuskulär initiiert, also in den Muskel. Und da kann es dann mal zu Rötungen, kleinen Infektionen an der Einstichstelle kommt, das ist das Allerhäufigste. Und dann kann es aber auch diese Nebenwirkungen, die auch viele andere Impfungen machen, diese Grippesymptome, ja, mit sich irgendwie schlecht fühlen, müde sein, Kopfschmerzen, bisschen Temperatur, abgeschlagen sein für eine Woche. Das ist schon eigentlich der größte Symptomkomplex mit der Hautreaktion.
Mhm. Thea Stark möchte uns noch auf etwas Wichtiges hinweisen, aus eigener Erfahrung nämlich, weiß sie, dass es nicht ausreicht, die Hautoberfläche nach möglichen Zecken abzusuchen. Nach einem Besuch im Wald schildert sie, tat sie dies und stellte nichts fest. Erst am nächsten Tag hat sie zwei schwarze Punkte in beiden Armbeugen bemerkt. Diese Punkte haben dann angefangen zu jucken. Sie hat eine Stecknadel genommen, um die Haut dort zu öffnen und die beiden Zecken waren unter der Haut. Habe ich noch nicht gehört, Sie?
Nee, tatsächlich auch nicht. Meistens strecken die ja so einen Teil noch nach außen, sodass man das noch ganz gut entfernen kann, aber die hatten sich da anscheinend tiefer eingebohrt.
Gudrun Engelhardt möchte wissen, ihre Tochter hatte mit 9 Jahren einen Zeckenstich mit Wanderröte. Diese tritt heute nach fast 35 Jahren immer wieder mal auf. Im Blut können keine Bakterien nachgewiesen werden. Was könnte das sein?
Also das ist natürlich, das kann ich jetzt so durch die Ferne nicht sagen. Also wie ich Ihnen schon vorhin erzählt hatte, es ist nicht typisch, dass das reaktiviert wird nach vielen Jahren. Das kenne ich eigentlich nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich mit dieselbe Röte ist oder ob das was anders vielleicht ist, was die Tochter hat.
Und wo müsste man hingehen, um da vielleicht was näher rauszufinden?
Zum Dermatologen. Ja, die sind auch überhaupt auch bei den Borrelienerkrankungen oder bei dieser Rötung von den Borrelien, sind die auch sehr, es gibt nämlich auch andere Hautmanifestationen, die Borrelien machen. Wir haben jetzt dieses eine angesprochen, ja, was sich so ausbreitet. Aber es gibt auch andere Hautausschläge, die durch Borrelien gemacht werden. Und Dermatologen sind dafür exzellent ausgebildet, das zu unterscheiden und zu erkennen.
So, dann gehe ich noch die vielen Anfragen durch. Das haben wir schon besprochen. Vielleicht sprechen wir, solange ich hier noch suche, Frau Dr. Safi, auch darüber, wie ich denn präventiv auch dafür sorgen kann, dass ich möglichst nichts abkriege.
Ja, ganz wichtig. Also das sollten wir vielleicht wirklich nochmal ansprechen. Vielleicht auch kurz nochmal, wo man sich das holt. Also der Klassiker sind einfach hohe Gräser bis 1 Meter, 1,5 Meter oder so. Können die Zecken, die sitzen auf diesen Gräsern, und man kann sich das so vorstellen, dass man die einfach abstreift, ja, wenn man da durchläuft. Das heißt, die fallen nicht auf mich drauf vom Baum oder sowas. Ja. In der Regel ist es durch Kontakt eben, durch hohe Gräser, Gartenarbeit zum Beispiel, an Seen. Ja, das sind so die klassischen Orte, wo man sich das holt. Und es gibt auch Berufsgruppen, die extra gefährdet sind, wie Förster zum Beispiel. Mhm. Was das Allerbeste ist, sagt man einfach Kleidung, die abschließt. Also man soll so, ist nicht schick, aber die Socken sozusagen über die Hose drüber ziehen, sodass da kein Raum ist, wo man irgendwie eintreten kann. Aber natürlich ist jetzt im Sommer, wer läuft mit langen Hosen und die Socken oben drüber? Also das macht ja irgendwie auch keiner. Da gibt es eben auch nochmal, dass man in den Empfehlungen sagt, es gibt ja diese Anti-Zeckensprays. Mhm. Ja. Die sind auch gar nicht so schlecht. Man muss aber nur im Kopf behalten, dass die halt nur ein paar Stunden wirken. Ja, das sind dann so 2 bis 4 Stunden und dann ist die Wirkung weg. Aber ich denke mal, wenn es nur ein netter Abend im Garten ist oder so, reicht das dafür.
Auf alle Fälle, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dann ganz ordentlich nochmal sich am besten gegenseitig absuchen auf mögliche Zeckenstiche. Ein kleiner Fun-Fact noch am Schluss, auf den uns Veronika Neumann netterweise hingewiesen hat. Schon Ötzi ist an einer Borreliose erkrankt. Das hat auch das Ärzteblatt schon bestätigt. Da hat man anscheinend CT-Aufnahmen gemacht und das nochmal bestätigen können, dass Gelenkbeschwerden auf eine Borreliose zurückzuführen sind. Also es ist kein Phänomen unserer Zeit, auch wenn diese Erkrankungen aufgrund der klimatischen Veränderungen durchaus immer häufiger werden dürften, oder?
Ja, absolut. Also bei Zecken, man sagt so über 8 Grad, das ist dann das, wo die praktisch aktiv werden. Ja, sonst überwintern die im Boden. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn es jetzt immer milder wird, werden die auch früher aktiv und mehr sozusagen. Und wir kriegen auch immer mehr Arten an Zecken. Also es gibt über 600 verschiedene Zeckenarten. Und so in Deutschland hat man so 20. Aber jetzt gibt es auch schon so eine, die aus Afrika über Zugvögel sozusagen gekommen ist.
Die Hyalomma.
Ja, genau, dieses Kongo-Krim-Fieber überträgt. Also auch die Zecken globalisieren
sich. Wir werden weiter Sendungen über dieses Thema machen müssen. Im Netz finden Sie unter bayern2.de Gesundheitsgespräch unseren Podcast zum Abonnieren und auch weitere Informationen zum Nachlesen. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank an Dr. Waschma Safi.
Vielen Dank.